Übernehmen die Maschinen unsere Welt? Also erst unsere Jobs, dann die Kontrolle über die Geschicke der Menschheit. Und wenn die Menschheit für die Maschinen überflüssig ist, werden Maschinen unsere Existenz auf dem Planeten beenden? Solche Szenarien werden immer häufiger diskutiert. Der technologische Fortschritt ist rasant und Computerprogramme werden ausgefeilter. Gestern war der Volkswirt Professor Matthias Binswanger bei Kontrafunk aktuell zu Gast. Er teilte einige der Befürchtungen. Heute vertiefen wir das Thema mit Dr. Jobst Landgräber. Landgräber ist Arzt, Mathematiker und unter anderem Gastprofessor für Wissenschaftstheorie in Lugano. Seine These hat er bereits in einen Buchtitel gefasst: Why Machines Will Never Rule the World, AI Without Fear. Also übersetzt, warum Maschinen nie die Welt beherrschen werden, keine Angst vor artifizieller Intelligenz. Herr Landgräber, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Ich habe mich gerade um ein gewisses Wort gedrückt. Auch wenn es immer genannt wird und sogar die Europäische Union es verwendet. Künstliche Intelligenz. Warum trifft der Begriff aus Ihrer Sicht nicht zu?
Weil es künstliche Intelligenz nicht geben kann. Das ist ein Marketingbegriff, der in den 50er Jahren erfunden wurde, um Gelder für computerwissenschaftliche Forschung zu bekommen.
Und wo ist dann das Missverständnis? Also man geht ja davon aus, da ist eine Maschine und der bringen wir erstmal was bei und dann lernt die von selber. Das heißt, die wird immer klüger von alleine.
Ja, also die Maschine lernt erstens gar nichts, sondern was man macht, ist, dass man ein stochastisches Verfahren konfiguriert mit Hilfe von Daten. Und diese Konfiguration, das nennt man dann Training und Lernen, aber das ist kein Training und kein Lernen, sondern da werden einfach Gleichungssysteme parametrisiert. Und diese Parameter, die erlauben es dann der Maschine, eine bestimmte Rechenaufgabe zu berechnen. Das wird auch deterministisch berechnet. Also wenn das Trainingsverfahren abgeschlossen ist, dann gibt die Maschine auf einen bestimmten Input im Prinzip den gleichen Output. Und mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Warum? Intelligenz, das können wir sehr gut definieren, was das ist, wenn wir es beobachten. Wir verstehen zwar nicht, wie es funktioniert, aber wir können es gut beobachten. Das ist die Fähigkeit, in einer für das Individuum neuartigen und noch nie dagewesenen Situation eine adäquate und für das Individuum sinnvolle Lösung spontan und rasch zu finden, ohne sich darauf vorbereitet zu haben. Das ist Intelligenz. Und diese Fähigkeit verstehen wir nicht, wo die herkommt. Die haben auch Tiere. Und der Mensch hat zusätzlich noch die Sprachfähigkeit und noch ein paar andere Eigenschaften, die die Tiere nicht haben. Aber im Grunde genommen ist das die Fähigkeit, die wir beobachten, die das Überleben von Tieren und Menschen ermöglicht und die wir nicht verstehen und die wir nicht nachbilden können.
Machen wir mal das Herdplattenbeispiel. Also ich wusste nicht, dass ich die Hand nicht auf die Herdplatte legen darf. Dann habe ich mir die Hand verbrannt und dann wusste ich das. Das ist ja dann keine Intelligenz, sondern gelerntes Verhalten. Und anderes Verhalten mag ja vielleicht in der DNA entstanden sein. Ist es bei Maschinen nicht auch so? Die haben irgendwann gelernt, Hand nicht auf die Herdplatte?
Die Maschine hat nichts gelernt, sondern in der Maschine ist eine Konfiguration entstanden. Zum Beispiel bei Reinforcement Learning, wo man Maschinen in Anführungszeichen für bestimmte Verhaltensweisen belohnt und für andere bestraft. Dadurch entsteht ein Gleichungssystem oder eine Gleichung, die dann das vom Trainer, also von dem Ingenieur, der die Maschine konfiguriert hat, das erwünschte Verhalten halbwegs aufweist. Auch nicht immer, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aufweist. Und das hat mit der Art, wie Menschen lernen, nichts zu tun, weil das Lernen des Menschen, am Beispiel der Herdplatte, das funktioniert so, dass der Mensch Intentionen hat. Und die wichtigsten Intentionen sind natürlich die, die das Überleben sichern. Schmerz deutet an, dass das Überleben gefährdet ist. Das heißt, der Mensch lernt aufgrund seiner Intentionalität. Maschinen haben keine Intentionalität. Die lernen auch nicht, sondern die erhalten Parameter. Und wie die Parameter erhalten, das wissen wir sehr genau. Wie die Parameter dann ausgestaltet sind und miteinander sozusagen interagieren, das verstehen wir nicht. Das nennt man das Blackbox-Phänomen von KI. Aber wie wir die Maschinen sozusagen parametrisieren, das wissen wir sehr genau.
Unser Gespräch heute ist ja auch in gewisser Hinsicht eine Replik auf das Gespräch mit Professor Binswanger gestern. Die Maschinen lernen selbstständig und was sie dann gelernt haben, ist für den Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Also bestünde durchaus die Gefahr, dass die Maschine unkontrollierbar wird. Das hat Herr Binswanger sinngemäß gesagt. Wie sehen Sie diese These?
Also die Maschinen lernen nicht von selbst, sondern es muss immer, damit eine Maschine eine neue Konfiguration erhält, ein neuer Konfigurationsdurchlauf stattfinden. Und natürlich kann man den automatisiert regelmäßig erstellen. Aber dann muss man sehr genau kontrollieren, welche Eingabe- und Ausgabedaten die Maschine erhält, damit die Qualität auch aufrechterhalten bleibt, das gewünschte Verhalten der Maschine aufrechterhalten wird. Denn beim maschinellen Lernen entsteht Entropie, das heißt zum Beispiel die Texte, die ChatGPT produzieren kann, sind immer qualitativ schlechter als die Originaltexte. Und wenn man jetzt das Internet mit solchen Texten anfüllt und dann weitere Maschinen mit dem Output von ChatGPT zum Beispiel trainieren würde, dann degenerieren diese Automaten und die Qualität wird immer schlechter. Das heißt, von Selbstlernen kann keine Rede sein, sondern das ist eine vom Menschen gesteuerte, hochdiffizile, extrem teure und komplexe Konfiguration. Also ein Trainingslauf von ChatGPT, eine Konfigurationsrunde, kostet zwischen hunderten Millionen und mehreren Milliarden. Weil so viel menschlicher Aufwand da reingesteckt werden muss und auch Rechenzeit natürlich, um das zu erzeugen. Das heißt, von Selbstständigkeit kann da nicht im geringsten die Rede sein und auch erst recht nicht von außer Kontrolle geraten, denn außer Kontrolle geraten würde voraussetzen, dass die Maschinen einen eigenen Willen entwickeln. Und davon kann auch nicht die Rede sein.
Eine weitere Aussage von Professor Binswanger war, dass so viele Daten gesammelt werden, dass man sich dann quasi selbst blockiert, also dass sie gar nicht mehr richtig nutzbar sind, weil so viele gar nicht verarbeitet werden können. Wie sehen Sie das angesichts von auch großen Serverfarmen, die wir aus den Vereinigten Staaten kennen?
Ach, die Datenmenge ist überhaupt nicht das Problem. Die Frage ist, welche Variablen man für das Training wählt. Und jedes KI-System hat als Input eine bestimmte Art von Variablen. Das ist ein Vektor aus einem Vektorraum. Also eine vordefinierte Art, welche Datenattribute man wählt für die Konfiguration des Systems. Und früher konnte man nur ganz geringe Vektoren nehmen mit 8 Elementen oder 16 Elementen. Und mittlerweile kann man 2048 oder 4096 oder hohe Zweierpotenzen von Elementen wählen. Und das ist tatsächlich nur eine Frage des Engineering, des geschickten Aufbaus der Algorithmen für die Konfiguration, also der Trainingsalgorithmen und der Rechenkapazität. Also, dass das sich selber lahmlegt, weil man die Daten nicht mehr durchschaut, das ist vollkommen naiv. In Wirklichkeit geht es darum, dass man sich gut überlegt, was man mit dem Algorithmus erreichen will und dann die Trainingsdaten so auswählt, dass das Ziel erreicht wird. Das ist eine hohe Kunst und deswegen gibt es auch KI-Algorithmen, die unglaublich großartig sind, wie zum Beispiel AlphaGo, ein Protein-Faltungsvorhersage-Automat von Google DeepMind, der fantastisch ist. Es gibt großartige Entwicklungen, aber die sind immer deswegen so großartig, weil eben die Menschen sich ganz genau überlegt haben, in welcher Form sie die Daten wie einspeisen in den Algorithmus.
Das Programm ist jetzt wahrscheinlich nicht für den normalen Nutzer. Es gibt allerdings Programme, die für den normalen Nutzer sind. ChatGPT kann man ja auch einfach so kostenfrei verwenden. Und es ist ja schon faszinierend. Schreibe mir ein Gedicht, und zwar über Jobs Landgräber, und da sollen bitte folgende Worte vorkommen. Und auf einmal wird wirklich ein Gedicht geschrieben mit Humor und treffsicher, das öfters sogar ihren Charakter beschreiben könnte. Das ist jetzt eine Spielerei, aber welche Spielereien werden wir tatsächlich in den nächsten Jahren anwenden?
Wahnsinnig gute Frage, weil in dem Interview wurde ja auch gesagt, dass wir so viel menschliche Arbeit wegrationalisieren können durch diese Algorithmen. Das ist eine absolute Fehlannahme. Und zwar kommt die daher, wir konnten in den letzten 200 Jahren sehr viel repetitive, logische menschliche Arbeit, wie zum Beispiel das Weben eines Teppichs oder eines Stoffes, die konnten wir wegrationalisieren, weil da ganz klar definierte Abläufe immer wieder stattfinden müssen. Wenn die Tätigkeiten komplexer werden, haben wir es mit komplexen Systemen zu tun, dann können wir nur einen sehr kleinen Teil der Arbeit noch rationalisieren. Das Einsparpotenzial durch diese KI-Automaten, diese stochastischen KI-Automaten wie ChatGPT und andere, das liegt im einstelligen Prozentbereich. Das ist das Einsparpotenzial menschlicher Arbeit. Das heißt, die Rationalisierungsmöglichkeiten, die wir haben mit dieser Art von KI, sind vollkommen überschätzt.
Machen wir mal ein Beispiel. Sie sind mit dem Auto unterwegs und auf einmal scheppert hinten der Auspuff. Das Auto registriert, dass der Auspuff scheppert, sagt Bescheid, dass ein neuer gedruckt werden soll und macht auch gleich den Termin dort, wo der Drucker steht, damit das da ausgetauscht werden kann. Ist das denkbar, dass es so kommt?
Das ist ja aber deterministische KI. Das ist praktisch, was wir Gopher AI nennen. Good old first order logic AI. Das ist super einfach zu machen. Sie brauchen nur die Sensoren, dann machen Sie eine Schicht neuronales Netz, um den Schaden zu klassifizieren. Da kommen Sie dann, weil das ein mechanisches System ist, auf Klassifikationsgüten von 99,9% und der Rest ist Internet-Connectivity. Also natürlich ist sowas denkbar und das macht auch das Leben leichter, aber es sind jetzt keine großen Revolutionen der Produktivität, die dadurch entstehen. Meiner Ansicht nach.
Blicken wir mal auf einen aktuellen Fall. Ende Februar wurde die mutmaßliche Terroristin Daniela Klette verhaftet. Dabei könnte ein Computerprogramm geholfen haben. Das hat Fotos im Internet mit dem Fahndungsfoto verglichen und dann einen Treffer aus dem Jahre 2011 auf einem Fest in Berlin gefunden. Wie sehen Sie diesen Fall? Ist das eine Chance für uns alle, beispielsweise Verbrecher zu finden, oder ist das eine Gefahr für uns und unsere digitale Anonymität?
Also Gesichtserkennung ist jetzt nahezu perfekt. Sie können nur noch eineinige Zwillinge nicht vom Bild her unterscheiden. Das funktioniert so, weil der Mund und die Augenpartie zusammen ergeben einen sozusagen individuell eindeutigen Fingerabdruck des menschlichen Gesichts, mit dem Sie jedes Gesicht digital erfassen können. Sie können dann auch den Alterungsprozess, das sind ja 30 Jahre zwischen dem Fahndungsfoto und diesem Zufallstreffer, der scheint auch inzwischen im Modell mit abgebildet zu werden. Das ist eine faszinierende technische Entwicklung, wie alle Technologien, angefangen vom Faustkeil bis zur Kernspaltung, hängt die Nutzung von Menschen ab. Also man kann eben großartige Atomkraftwerke bauen, die sehr, sehr günstige Energie produzieren und in Zukunft auch wahrscheinlich ohne lange strahlenden Müll. Oder man kann Atombomben bauen. Und so ist es mit jeder Technologie, auch mit KI. Man kann eben diese Technologie zum Segen der Menschheit einsetzen, aber auch als absolute und als Scholzis Unterdrückungswerkzeug. Das hängt einfach von der Gesellschaft und den Menschen ab, die mit der Technik arbeiten.
Wenn ich morgen ins Einkaufszentrum gehe und da steht ein Influencer und der macht ein Selfie und ich laufe hinten im Bild an ihm vorbei, können private Firmen oder Sicherheitsbehörden mich dadurch dann identifizieren?
Naja, wenn die illegalerweise Zugriff auf das Foto haben, auf dem sie eigentlich laut Datenschutzgrundverordnung gar nicht sein dürften, dann ja.
Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass wir mit dieser Macht verantwortungsbewusst umgehen?
Sehr gering. Also ich glaube, dass wir in vielen Bereichen der KI-Anwendung sehr, sehr großen Missbrauch erleben werden, besonders im Bereich der Waffentechnologie. Ich glaube, dass wir erleben werden, wie bei den ABC-Waffen auch, es zum Einsatz von KI-ausgestatteten Waffen kommen wird, die schreckliche Zerstörungen entfalten werden. Dann wird man das dann vielleicht regulieren. Aber ich glaube, dass die Menschheit es auf die harte Tour lernen wird und nicht durch vorausschauende Vernunft. Wenn ich mir angucke, die Äußerungen, die heute über KI gemacht werden, das ist zu 99,9% einfach Unfug, der dadurch entsteht, dass die Leute nicht die Mathematik der KI verstehen und nicht das Verhältnis von mathematischen Modellen und Wirklichkeit verstehen. Und deswegen ist die Fehleinschätzung so gewaltig, die auf uns einprasselt. Und deswegen glaube ich, dass auch das Potenzial, das Zeugs falsch einzusetzen, sehr, sehr groß ist.
Der Gründer des World Economic Forums, Klaus Schwab, hat dem Schweizer Fernsehen vor einigen Jahren bereits ein Interview gegeben. Und da sagte er, dass wir eines Tages absolute Transparenz haben werden und dass das auch gar kein Problem sei für alle, die nichts zu verbergen haben. Herr Landgrebe, Sie sind kein Terrorist, ich bin kein Terrorist, also kein Problem?
Das ist jetzt keine technische Fragestellung, sondern es ist die alte, im 19. Jahrhundert aufgekommene Fragestellung nach der Privatsphäre als Grundrecht. Die ersten liberalen Theoretiker, die haben das eben so begründet, dass die Privatsphäre ein Grundrecht ist. Das ist sehr spät entstanden, wie gesagt, erst im 19. Jahrhundert, das davon unabhängig ist, was eigentlich jemand mit diesen Daten machen will, sondern dass das sozusagen zu meiner Person und meiner Würde gehört, dass ich eine Privatsphäre habe. Und das ist das aus meiner Sicht richtige Argument in der Tradition des kantischen Begriffs der Menschenwürde, dass eben die Privatsphäre zur Menschenwürde gehört und es einfach sozusagen, egal was die Absicht der Nutzung ist, niemanden etwas angeht, was in meiner Privatsphäre passiert. Und daran halte ich auch fest. Trotzdem hat Klaus Schwab nicht ganz recht. Die Überwachungsmöglichkeiten werden immer größer, aber Menschen, die ihre Privatsphäre schützen wollen, können das auch. Ich mache das oft. Ich mache oft Spaziergänge ohne Handy.
Die künstliche Intelligenz ist keine Intelligenz. Sie wird sich auch nicht gegen die Menschheit richten, aber ihre Anwendung birgt außerordentliche Gefahren. Das sagt der Mathematiker und Arzt Dr. Jobst Landgrebe. Zusammengefasst hat er seine Gedanken im Buch Why Machines Will Never Rule the World, AI Without Fear. Herr Landgrebe, herzlichen Dank.
Danke, und das Buch habe ich zusammen mit Barry Smith geschrieben, Professor für Philosophie.